SWR 2 Kultur aktuell.
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie unzulänglich unsere gegenwärtige Architektur ist. So beginnt ein Video des Architekten Gustav Düsing. Der Berliner Architekt, zurzeit Stipendiat der Villa Massimo in Rom, entwickelt darin eine neue Art zu bauen für die Pandemie, insbesondere für die Quarantänesituation. Verändert Corona also die Architektur? Darüber spreche ich mit Niklas Mark, Architektur- und Kunstkritiker der FAZ. Guten Tag, Herr Mark.
Schönen guten Tag.
Ist das so, wie Gustav Düsing erklärt? Eignet sich unsere derzeitige Architektur nicht oder vielleicht nur schlecht, um gut durch eine Pandemie zu kommen?
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, was er da gesagt hat, denn wir haben ja gemerkt in den letzten Monaten, wenn man nicht extrem luxuriös wohnt mit einem großen Garten oder einer Dachterrasse, dann ist das sehr schwierig, durch einen Lockdown zu kommen. Und es hat sich gezeigt auf verschiedenen Ebenen, dass die Architektur, in der wir wohnen, aber auch die Architektur unserer Krankenhäuser, unserer Pflegeheime überhaupt nicht geeignet ist, mit einer derartigen Krise richtig und würdevoll umzugehen.
Wo sehen Sie da besonders die Mängel?
Na, wir haben traditionell ja immer gebaut für entweder das extreme Privatsein, also Wohnungen mit Schlafzimmern, wo man allein sein konnte, wo man sich ausruhen konnte, oder fürs Gedränge. Und unsere Idee von Urbanität ist ja dichte Gedrängegeschubse, eine volle Kneipe, ein Restaurant mit eng gestellten Tischen. Also alles, was wir für begehrenswert halten und für urban, hat was mit Gedränge, mit Dichte zu tun. Und jetzt sind wir in der seltsamen Situation, dass wir zusammen sein möchten mit anderen Menschen, aber auf Abstand sein. Und das ist eine kulturell komplett neue Erfahrung. Und was nicht hilft, ist natürlich auch, dass wir in der Vergangenheit, wenn wir nur mal an den Wohnungsbau denken, ja immer für sehr kleine Einheiten gebaut haben. Entweder Wohnungen für Singles oder für kleine Familien. Und jetzt, wo viele Menschen auf der ganzen Welt erleben, dass sie über Monate in diesen Wohnungen bleiben müssen, stellt man fest, dass es auf die Dauer doch sehr anstrengend und schwierig ist, auf engem Raum gedrängt mit nur sehr wenigen Leuten dann sein Leben verbringen zu müssen. Und im Vorteil sind jetzt die wenigen Wohnformen, wo zum Beispiel Kollektive von 10 Leuten zusammen wohnen, die sich dann als Zehnergruppe abschotten, die aber immer noch ein gemeinsames Wohnzimmer haben oder einen großen Garten oder eine Dachterrasse. Und da waren die eigentlich am zufriedensten, die in größeren Gruppen wohnen. Also Gruppen, wo 4 Leute zusammen wohnen und gemeinsam Kinder erziehen oder mit Großeltern zusammen wohnen. Und so diese Frage, können wir die Großeltern besuchen, gar nicht aufkam. Und es zeigt sich jetzt ja auf furchtbare Weise eigentlich das Drama auch der, sagen, Unterbringung von älteren Menschen in Heimen, die quasi da sozusagen in so Betonregalen wegsortiert wurden und dann nicht mehr besucht werden können. Und ich glaube, man muss diese Krise da auch als Weckruf sehen, dass man über neue Formen des Zusammenlebens dann nachdenkt, die auch krisenresistenter sind.
Also wie muss die Architektur beschaffen sein? Wie müssen Raumkonzepte aussehen? Wie müssen Räume gestaltet werden, damit man gut durch so eine Quarantäne kommt?
Das Interessante ist ja, dass die Krise auch unsere Wahrnehmung von Zeit und Raum sehr verändert hat. Das fängt schon an mit unseren Wohnungen. Die meisten Menschen, die arbeiten, sehen ihre Wohnung ja zum Frühstück, dann fahren sie zur Arbeit und dann kommen sie irgendwann am frühen Abend wieder zurück. Das heißt, ein Wohnzimmer sieht man eigentlich nur 2-3 Stunden pro Tag. Und viele Menschen stellen jetzt fest, es ist was ganz anderes, ob ich nach der Arbeit erschöpft aufs Sofa falle und dann finde ich es ganz gemütlich da, oder ob ich den ganzen Tag in diesem Wohnzimmer verbringe. Und man muss, und da ist das Projekt von Gustav Düsing ja ein sehr interessantes, man muss jetzt die Räume unter diesen veränderten Zeit- und Raumwahrnehmungen neu anschauen. Wie sieht ein Wohnzimmer aus, in dem ich einen ganzen Tag oder eine ganze Woche mit verbringen muss? Das muss ganz andere Qualitäten haben als ein Wohnzimmer, wo ich eigentlich nur ein paar Stunden verbringe alleine oder mit der Familie.
Und wie wird das, klarer oder kuscheliger?
Es muss vor allen Dingen anders organisiert werden. Man muss vielleicht Häuser in Zukunft so bauen. Das, glaube ich, ist aber auch von der Corona-Krise unabhängig. Man muss Wohnungen so bauen, dass man, wenn man will, sie weiter aufmachen kann zu anderen Wohnungen, zu anderen Leuten. Es gibt ja in der traditionellen italienischen Architektur da auch sehr schöne traditionelle Beispiele, wie man ein sehr kleines Zimmer dann zu einem Hof aufmacht und dann ist der Hof eigentlich ein Außenwohnzimmer. Und es gibt in der aktuellen Architektur natürlich auch sehr interessante Beispiele, wo das schon vor Corona erprobt wurde, wie man ganz neu zusammenleben kann und zusammenarbeiten kann. Selgas Kanu Office hat in Los Angeles da ein sehr interessantes Projekt erfunden, die Second Home Offices. Das sind im Prinzip Zelte in einem Innenhof, wo man witterungsgeschützt in einem kleinen Büro sitzt. Und diese Büros bilden sozusagen eine Zeltstadt mit einem Dschungel in der Mitte, wo die Kinder spielen können, während die Eltern arbeiten. Das sind ganz neue Formen davon, wie man Familie und Wohnen und Leben zusammenbringen kann. Und ich glaube, solche Konzepte braucht man in Zukunft mehr. Und man muss auch darüber nachdenken, wenn es so ist, und das ist ja auch eine These der Erfinder dieses Fortnite-Tism, dass man in Zukunft mehr Zeit leider in Quarantäne verbringen werden muss.
Fortnite-Tism muss man vielleicht kurz erklären, Herr Marc. Also kommt von Fortnite, 14 Tage, so lange dauert die Quarantäne, die Quarantaine des Jours jetzt in der Corona-Zeit. Jesus musste noch ursprünglich 40 Tage in die Wüste gehen, jetzt sind es 14 Tage, deswegen Fortnite-Tism. Und die drei zentralen Schlagwörter, die Gustav Düsing und sein Partnerarchitekt da entwickelt, sind anpassungsfähig. So müssen die Räume sein, variabel in der Größe, widerstandsfähig. Und die Lösung heißt komischerweise Vorhang. Sie haben gerade schon die Zeltbüro-Organisation genannt. Also es sind dehnbare Textilien bei Gustav Düsing. Wie muss man sich die vorstellen, diese Vorhangräume?
Es sind im Prinzip, ist das Ganze konstruktiv wie ein Zelt aufgebaut, in dem es Container gibt. Container, in denen die wesentlichen technischen Elemente untergebracht sind. Container, die auch in extremen Klimasituationen Schutz bieten können.
Die sehen so aus wie eine Kitchenette sonst, ne? Also
genau,
die stellt man so rein, klappt man auf, dann hat man einen Herd, dann hat man eine Spüle, dann hat man einen Ofen meinetwegen noch dazu. Und so sind diese Container, die sind variabel, kann man hin und her schieben, kennen manche. Wahrscheinlich auch aus ihren Großraumbüros, wo sie Container haben. Also so sind die Möbel, aber auch der Installationskern sozusagen aufgebaut.
Ganz genau. Und der Rest sind letztendlich Zeltelemente, die sehr klug klimatisch verschachtelt sind, sodass sie Prinzip auch Wärme- und Kältezonen ausbilden können. Also das sind keine Einwandzelte, sondern mehrwandige Systeme. Und der Vorteil ist, man kann diese Stationen, die die beiden entworfen haben, überall auf der Welt aufstellen. Man kann sie sehr schnell abbauen und überall hin transportieren. Und das ist eine interessante Tendenz gerade. Auch das Projekt von Selgas Kano in Los Angeles sind ja Zelte, die sehr schnell umgestellt, aufgebaut, erweitert werden können. Das heißt, es ist eine Architektur. Gustav Düsing hat das etwas provokant gesagt, die ist selbst wie das Virus. Sie kann sich schnell verändern, sie kann sich verändern. Sie
mutiert, genau.
Sie kann mutieren, sie kann sich irgendwo einnisten und anpassen. Und das ist ein sehr interessantes Konzept einer Architektur, die eben nicht mehr Immobilie ist. Das ist eine mobile Architektur, die kann überall aufgestellt werden, abgebaut werden, umgebaut werden, gerade wie man es braucht.
Also eine Mobilie, aber auf der symbolischen Ebene kommt ja auch das Fragile und das Prekäre dieser Pandemiesituation zum Ausdruck, finde ich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Das stimmt. Das ist natürlich eine Architektur, die nicht mehr aus Stein gebaut ist. Das ist keine tektonische Architektur in diesem Sinne mehr, sondern das ist eigentlich eine, die die notwendigste Schutzhülle für den Menschen nur aufstellt. Also eine Reduktion auf das Minimum. Das hat auch ökologische Gründe, weil tatsächlich wir nicht vergessen dürfen, dass das Bauen ja immerhin allein die Zementherstellung 8% des weltweiten CO2-Gasausstoßes verantwortet. Und da muss man natürlich auf die lange Sicht auch zu einer neuen Art des Bauens kommen. Und das ist gewissermaßen die radikalste Formulierung, dass man sagt, wir bauen nur das, was der Mensch am nötigsten braucht, um vor Hitze, Kälte und vor Viren geschützt zu werden. Wir bauen aber jetzt nicht für die Ewigkeit an einem Ort, sondern das sind ephemere Strukturen. Und das ist natürlich ökologisch auch eine interessante Neuformulierung dessen, was Architektur eigentlich sein soll.
Nun schlägt Gustav Düsing ja auch Häuser mit eingebautem Hygienekonzept vor, so nenne ich das jetzt mal. Das erinnert ein bisschen an die gute alte Durchreiche, was er konzipiert hat. Also früher ein rechtwinkliges Loch in der Wand zwischen Küche und Esszimmer, wo man das Essen aus der Küche durchreichen konnte. Jetzt ist es eher so eine Schleuse für Essen und Medikamente und Getränke natürlich, beziehungsweise eine kontaktlose Lieferung von allem ist da möglich. Wie sehen Sie das, Herr Marc? Werden wir in Zukunft solche Hygienekonzepte gleich mit planen und mit einbauen in Wohnhäuser, in Kliniken, in Altenheime zum Beispiel? Ist das eine Folge der Corona-Pandemie?
Das glaube ich auch. Und es ist ja immer gut, wenn man Systeme entwickelt, die tatsächlich dann im Krisenfall auch die Menschen besser schützen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist gar nicht sozusagen die Durchreiche bei seinem Konzept, sondern das Wesentliche ist eher die Frage, wie kann ich jemanden, der isoliert werden muss, trotzdem ein Mindestmaß an sozialem Kontakt ermöglichen. Und da haben Gustav Düsing und Carsten Tschern ja eine sehr schöne Idee eines in der Mitte offenen Raumes, der gut durchlüftet ist, wo man wie bei einem römischen Bankett quasi auf so Treppen liegt und sich dann um einen kleinen Ziergarten herumgruppiert mit dem notwendigen Abstand und trotzdem zusammen sein kann. Und an solchen Räumen fehlt es ja generell, die eine Distanz erlauben, aber trotzdem Leute zusammenbringen. Und deswegen finde ich dieses Projekt vor allen Dingen interessant, nicht weil es den Menschen noch mehr isoliert, sondern weil es zeigt, wie man auf eine paradoxe Weise und eine sehr gelungene Weise in dem Fall die Isolation, die notwendig ist, auch das Bedürfnis, allein zu sein, verbindet mit neuen Formen, wie man Zeit zusammen verbringen kann, auf Abstand. Und das ist eigentlich, finde ich, eine der ersten gelungenen architektonischen Vorschläge, wie das gehen soll.
Also offenbar eine Lösung, wie man bauen muss, wenn man in Zukunft auf Abstand zusammenlebt. Wird denn die Privatsphäre dadurch strikter definiert, also als Post-Quarantäne-Privatsphäre, oder öffnet sie sich eher?
Ich glaube, es bereichert die Architektur, weil wir haben bisher immer eine Entweder-Oder-Lösung. Ich mache die Tür zu, dann bin ich drin, dann bin ich aber auch abgeschottet. Oder ich gehe raus und dann bin ich auf der Straße in dem ganzen Tumult, der da stattfindet. Und was jetzt passiert, ist, dass Architekten, gerade eine jüngere Generation, Räume erfindet, die sowohl als auch, die können privat sein, die können aber auch eine neue Form von Mikroöffentlichkeit generieren. Und das ist auf jeden Fall eine Bereicherung der Architektur, die sie aus diesem binären Code, entweder draußen oder drinnen, entweder privat oder öffentlich, befreit. Und das ist auch unabhängig von der Quarantäne eine wunderbare Bereicherung der Räume, die wir haben.
Also Corona verändert die Architektur. Nehmen wir das als Fazit. In diesem Gespräch, Niklas Mark war das, Architektur- und Kunstkritiker der FAZ. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Mark.
Danke Ihnen.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.